Generationen glauben gemeinsam, so das Thema der Predigt auch dieses Gottesdienstes. Und so haben wir das miteinander eben im Lied bekannt. Wir sehen auf dich, Jesus. Wir hören auf dich. Wir warten auf dich. Das sind ja starke Bekenntnisse, die wir da gesungen haben. Im Alltag gibt es ja andere Dinge, auf die wir schauen oder auf die wir hören, auf die wir warten. Vielleicht schauen wir auf uns selbst und haben gut Acht auf uns. Oder wir schauen auf andere, weil die so anders sind als wir. Oder wir hören auf die vielen Stimmen und versuchen, in den vielen Stimmen des Alltags die eine Stimme Gottes herauszuhören. Oder wir warten darauf, dass sich Wünsche erfüllen oder endlich ein Problem gelöst wird. Wie viel Jesus bestimmt eigentlich unseren Sonntag und unseren Alltag? Das ist ja gar nicht so einfach. Ich glaube, dass solche Aussagen, solche Bekenntnisse, wenn wir sie singen, uns daran erinnern und dass wir dadurch erinnert werden, zu wem wir uns bekennen und warum wir uns Christen nennen. Dass Menschen sich zu Gott bekennen und immer wieder neu auf Gott orientieren und ausrichten müssen, ist eine alte Geschichte, die sich auch durch die Bibel zieht. Und ich möchte euch hineinnehmen heute in zwei ganz klassische Texte aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, aus dem Deuteronomium. Dazu diesen ersten Text. Wir haben ihn eben schon gehört, das ist hier die Übersetzung, die gute Nachricht. Ich lese ihn nochmal in dieser Übersetzung. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen. Wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht, bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Und dann geht es weiter ab Vers 13. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und gehorcht ihm. Schwört nur bei seinem Namen. Lauft nicht hinter den Göttern her, die die Völker rings um euch verehren. Der Herr, euer Gott, ist ein leidenschaftlich liebender Gott, der von euch ungeteilte Liebe erwartet. Wenn ihr ihm nicht treu bleibt, fordert ihr seinen Zorn heraus und er wird euch ausrotten. Dieses Höre Israel, dieses Schma Israel ist das Gottesgedächtnis, was sich durch das Volk Israel bis zum heutigen Tag zieht. Fromme Juden beten das zweimal am Tag, bis heute. Höre Israel, Schma Israel, diese Botschaft, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner, soll in jedem Haus, an jedem Ort weltweit erklingen, dort wo Juden zusammen sind und wo auch ein Einzelner sich zu Gott bekennt. Es geht um das Bekenntnis der Einzigartigkeit Gottes und es bewahrt uns davor, dass wir uns unsere eigenen Götter an eigenartigen Orten suchen. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Das wird in faszinierender Weise beschrieben als ganzheitliche Erfahrung. Da geht es um Herz, Wille und Kraft. Und wer die Verkündigung Jesu kennt, der hat das auch im Ohr. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft in Bezug auf Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. So führt Jesus das dann weiter. Herz, Wille und Kraft, das heißt die ganze Existenz, mein ganzer Mensch ist hier herausgefordert, Gott zu lieben und zu ehren. Das heißt, die Liebe, die Gott mir schenkt, komplett, total, ganz zu erwidern. Ich finde das faszinierend, wenn so etwas einen Menschen durchdringt. Und die Gebote? Wie ist das? Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Das heißt, die Gebote sind ja, wenn man jetzt dem Vorwort des Lukas-Evangeliums folgt und dem Evangelien, sind dazu da, dass man sich davon überzeugen kann, wie zuverlässig die Lehre ist, in der wir unterrichtet wurden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, das, was verkündigt wird auf der Kanzel, was wir in Liedern bekennen und singen, auch zu überprüfen, nicht alles unkommentiert zu lassen. Dazu sind wir als Baptisten auch Bibelbewegung. Mit Herz, Wille und Kraft, aber auch mit Gottes Wort. Der Glaube ist übrigens, wenn ich das recht verstehe, nicht von vorgestern. Wenn davon gesprochen wird, prägt das euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor. Das heißt, alle Generationen sind daran beteiligt, wenn es darum gilt zu bekennen, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Glaube nicht von vorgestern, so wie Gott nicht von vorgestern ist. Als Gott sich Mose am brennenden Dornbusch vorstellt, sagt er, ich bin der ich bin. Und im Hebräischen ist es ein Sprachspiel, das geht noch weiter. Ich werde mich auch immer wieder als derjenige erweisen. Das heißt, ich werde in jeder Situation der Zukunft mit euch sein und ihr werdet erkennen, dass ich euer Gott bin. Ich bin der ich bin und ich werde mich als euer Gott erweisen. Und spannend ist, wie es dann weitergeht. An allen Orten soll das bekannt werden, zu Hause und auf Reisen. Das finde ich praktisch, dass Gott nicht an diese Kirche gebunden ist, wo wir ihn verehren, sondern dass wir zu Hause daheim in unseren Häusern und Wohnungen uns zu Gott bekennen können. Und dass ich das machen kann in der U-Bahn, dass ich mich auf Gott ausrichte, wenn ich unterwegs bin oder mit dem Zug oder mit dem Auto. Dass ich Gott dabei habe, weil er sowieso bei mir ist, an allen Orten, in jeder Situation. Bis hin zu den Zuständen, wenn ich mich abends niederlege, wenn ich mich schlafen lege und wenn ich erwache, Gott ist da, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Und er will mit seiner Liebe mein ganzes Leben durchdringen. Und das kann man dann auch symbolisieren. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Die Juden haben ja dazu bestimmte Riten auch gefunden, die sie bis heute praktizieren. Wir machen es vielleicht anders, dass auf unserem Notebook ein Fisch klebt. Oder auf unserem Auto. Die Fahrweise ist nicht immer dementsprechend, aber wir haben diese Zeichen und Symbole. Oder wenn wir bewusst ein Kreuz tragen. Ich bin zunehmend darüber am Nachdenken. Kreuze werden ja heute in der Öffentlichkeit groß getragen, auch sichtbar getragen. Die Rapper zum Beispiel haben solche Megakreuze umhängen. Ja? Ich weiß nicht, ob das ein Bekenntnis ist. Ich habe da meine Zweifel, wenn ich die Texte höre, die sie singen oder sprechen. Aber wie wäre es, wenn wir auch Zeichen und Symbole haben, so wie ich den Ring an meiner rechten Hand trage mit dem Kreuz drauf, wo ich mich immer wieder daran erinnern lassen muss, alles, was ihr tut mit Worten und in Werken, das tut im Namen Jesu und sagt Gott Dank dafür. Das heißt, wenn ich jemandem die Hand gebe, möchte ich auch meinen Segen, den Segen Gottes weitergeben. Gleichzeitig erinnert es mich daran, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die ich tue, wo ich das Kreuz brauche, Vergebung meiner Schuld. Und dann schreibt das auf die Türpfosten eurer Häuser und die Tore eurer Städte. Das heißt, da wo ich lebe, soll Gott Raum finden. Und wo wir in Gemeinschaft sind, da ebenso, Gott sichtbar. Wie wäre es, wenn Jesus Christus Stadtgespräch ist in Wien? Wenn es alle paar hundert Meter Zeichen gibt, dass es dort Christen gibt oder Juden, dass es Menschen gibt, die sich zu diesem Gott bekennen. Ich fände das faszinierend. Wenn wir den Gottesdienst heute feiern mit dem Motto Generationen glauben gemeinsam, stellt sich natürlich die Frage, ist der Glaube an Gott, wie er sich uns in Christus offenbart hat, eine Angelegenheit für eine bestimmte Generation oder für eine bestimmte Situation? Ist es vielleicht so, wie der Cartoon das zeigt? Wo zwei ältere Herrschaften sich in der letzten Reihe in der Kirche unterhalten, die Jugend von heute. Wer von denen kennt denn zum Beispiel noch das Glaubensbekenntnis auswendig? Keiner. Der andere sagt, tja, wir könnten es sogar im Schlaf aufsagen. Vater unser im Himmel. Ich glaube, es ist wichtig auch zu erkennen, worum es geht an dieser Stelle. Man kann sicherlich Bekenntnisse und Formeln auswendig lernen. Und man muss sie dann in der richtigen Situation auch in der rechten Weise abrufen. Und an dieser Stelle zeigt es sich ja, dass es keine Herausforderung der Jugend allein ist, sich zu Gott zu bekennen oder das Bekenntnis zu kennen. Die älteren Herrschaften müssten das auch mal wieder lernen und sich daran erinnern. Denn das kann man so nicht im Schlaf aufsagen. Das heißt für mich, wenn ältere Menschen sich über die Jugend beschweren, dass die nicht mehr wissen, was sie glauben und wie sie sich bekennen, vielleicht ist eine Herausforderung, den eigenen Glauben nochmal sich näher anzuschauen und der Jugend zuzutrauen, dass sie sich zu Christus bekennt und fröhlich ihr Christsein lebt. Und umgekehrt, dass die jungen Leute respektieren, dass die Alten mit ihrem Glauben ihre Lebensgeschichte auch durchdrungen haben. Und vielleicht ganz anders geprägt sind und ganz anders glauben, als es drin dran ist. Oder die mittlere Generation, die gewisse Erfahrungen hat, aber weiß, das ist noch nicht alles. Wo die Sehnsucht auch danach ist, da ist noch mehr mit diesem Glauben. Der Glaube an Gott, wie er sich uns in Christus offenbart hat, ist keine Angelegenheit für bestimmte Generationen. Manche Menschen haben ja so die Stationen des Glaubens. Ganz klassisch hierzulande zum Beispiel bekomme ich im ökumenischen Gespräch mit. Es gibt so ganz bestimmte Stationen. Da gibt es die Geburt eines Kindes und die Taufe des Neugeborenen, relativ schnell. Oder, wie wir es praktizieren, die Kindersegnung. Die nächste wesentliche Station ist in vielen Kirchen die Trauung, wo man nochmal richtig schön feiert. Das tolle Fest in der geschmückten Kirche. Und wenn ich da mit Kollegen aus anderen Kirchen spreche, sagen sie, das nächste Mal, dass ich jemanden von diesem Paar sehe, ist meistens beim Begräbnis. Einer ist im Grab und wird getragen, der andere ist dabei und begleitet diesen Weg mit. Das heißt, manche Zyniker sagen dann unter den Kollegen der anderen Kirchen, manche Menschen werden dreimal im Leben zur Kirche getragen. Das erste Mal zur Taufe, das zweite Mal auf Armen zur Hochzeit, das dritte Mal beim Begräbnis im Sarg. Tragisch. Aber ich glaube, dass dort auch eine Menge an Umbruch ist. Stationen des Glaubens sind ja mehr als diese Meilensteine für manche Menschen. Wenn es darum geht, dieses höhere Israel zum Beispiel, in Israel bei den Juden zweimal am Tag zu beten, heißt das ja auch, dass Gott nicht ein Gott für bestimmte Lebenssituationen ist, sondern an jedem Tag das Leben durchdringen möchte. Andererseits kann es passieren, dass man zu beschäftigt ist, um zu glauben. Dass ich sage, jetzt ist erstmal mein Studienabschluss wichtig. Ich muss meinen Glauben im Moment mal ein bisschen zurückstellen, auch die Gemeinschaft mit den Christen. Oder ich muss jetzt Karriere machen und da muss ich Kompromisse machen, ich muss da alles investieren, damit das jetzt gelingt. Und mein Glaube muss ein Stück zurückstehen. Oder ich muss jetzt meine Familie gründen und versorgen. Dieses Kind ist ganz wichtig, muss umhegt und umpflegt werden. Das andere muss zurückstehen. Oder ich habe jetzt meine Hobbys zu pflegen, meine Freizeit. Oder ich habe Verantwortung für bestimmte Menschen. Das mit dem Glauben überlässt man dann den anderen, indem man sagt, bete du für mich. Ich meine, es ist gut, wenn man für jemanden anders betet. Und das machen wir auch gern, wenn wir miteinander beten, weil es auch wichtig ist, jemanden im Gebet zu begleiten. Aber gleichzeitig frage ich dann, wie wäre es, wenn man selber betet? Denn Gott kennt mein Herz ja sowieso. Oder wenn es ums Ringen um Erkenntnisse geht, wenn man Entscheidungen treffen muss, in seinem Leben und auch in der Gemeinde. Da gibt es die Emotionen und die eigenen Weisheiten oder auch den Heiligen Geist und die Bibel. Was ist Maßstab für Leben und Lehre? Und das betrifft ja alle Generationen. Gott sei Dank möchte ich sagen, ich freue mich, dass diese Gemeinde eine Gemeinde aller Generationen ist. Da beneiden uns viele drum, die von außen schauen und auch interessiert sind, wie die MOGA funktioniert. Finde ich hochspannend, was uns da gespiegelt wird. Dass wir als Generationen gemeinsam glauben und dass wir auch Strukturen haben, wo das gepflegt wird, von klein auf bis ins hohe Alter. Dass Gott eben gegenwärtig ist für alle Generationen und in allen Generationen, wenn sie sich nach ihm ausrichten. Wo wir dann tatsächlich sagen, Jesus, wir sehen auf dich. Oder Jesus, wir hören auf dich. Und Jesus, wir warten auf dich. Und dann kann man den Glauben auch gemeinsam bekennen. Mit Worten der Bibel, mit Gebeten, mit Lobpreis, in Liedern, in Bekenntnissen, zum Beispiel auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Dieses Bekenntnis aus dem 5. Jahrhundert gehört ja auch zu den Urbekenntnissen der Baptisten weltweit. Auch in unserer Rechenschaft vom Glauben, wo wir anderen gegenüber definieren, was Baptisten glauben, steht es ganz am Anfang. Es ist also nicht ein Besitz der großen Kirchen, sondern ein etwas, was uns verbindet als Christen weltweit. Und ich möchte euch einladen, dass wir es einfach mal sprechen miteinander, dieses Glaubensbekenntnis. Dass wir es einfach mal auch zur Sprache bringen, woran wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bin fasziniert davon, dass es möglich ist, die wesentlichen Inhalte des christlichen Glaubens in diesem Bekenntnis zusammenzufassen, aufgrund der Bibel, wobei sich dadurch natürlich auch Welten noch eröffnen. Aber ich glaube, darauf kommt es an. Ich begleite im Moment eine Kirche, die im Streit ist miteinander. Und der Punkt, auf den sich einigen müssen, ist genau das. Und wenn sie sich darauf nicht einigen, zerfällt diese Kirche. Wenn sie nämlich an andere glauben, die die Macht haben, die die Funktionen haben, dann zerfällt diese Kirche. Und wir erinnern daran in diesem Prozess, wo der Kern unseres Glaubens liegt, auch im Streit darin. Das ist für Christen gültig seit vielen Jahrhunderten und bis in die Zukunft hinein, bis zur Wiederkunft Jesu wird dieses Bekenntnis die Christen begleiten. Gott, der Schöpfer, Christus, der Erlöser, der Heilige Geist, der auch mit dem Gott seine Kirche auch gründet, seine Gemeinde gründet und wo Generationen gemeinsam glauben und das seit dem 5. Jahrhundert. Doch wie geben wir das weiter an die nächste Generation? Dieser Gottesdienst, das wurde ja am Eingang gesagt, wird gestaltet von 60+. So der Bibelstunde für Senioren und Interessierte, wo Bibel gemeinsam entdeckt wird, wo altes Wissen aufgefrischt wird, denn man bleibt ja auch Lernender, wo neue Erkenntnisse gewonnen werden bis ins Alter und Zusammenhänge erkannt werden. Und ich denke, da wo man etwas erkennt, tun sich neue Fragen auf, man bleibt neugierig und auch lernend. Und in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst war es ein spürbares Anliegen dieser Gruppe, dass es keine Generation gibt, die Gott vergisst. Es soll keine Generation geben, die Gott vergisst. Das gilt für alle, für die Alten und für die Jungen. Dass wir unsere Liebe zu Gott einander zeigen. Und dass wir es als Herzensanliegen haben, dass die nächste Generation Gottes Liebe kennenlernt und erwidert. Dass Gott Raum im Leben bekommt. Dass wir uns zu Christus bekennen. Denn das ist ja kein Automatismus. Wir pflegen ja nicht irgendeine Tradition über die Generationen, sondern jeder Einzelne ist herausgefordert, sich zu Christus zu bekennen. Das ist keine Frage des Alters. Und gleichzeitig muss die Botschaft des Evangeliums der Liebe Gottes für die Menschen weitergegeben werden an die nächste Generation und dann die Taufe auf das persönliche Bekenntnis des Glaubens. Das spielt auch eine wesentliche Rolle. Dabei ist es wichtig, die eigene Geschichte zu kennen. Wir haben daheim ein ganz besonderes Fotoalbum. Das Fotoalbum ist aus dem Nachlass meiner Eltern. Da sind meine Eltern abgebildet und ich als Kind. Insofern fand ich das sehr schön heute im Kinderteil, dass diese Generationen sichtbar wurden und dass Wolfgang auch Teil dieser Familie ist. So ein Album gibt es bei mir daheim auch. Das Besondere an diesem Album ist, dass meine Tochter mindestens 2 Leute davon nicht kennt persönlich, aber sieht. Und dann sagt sie, Papa, erzähl mal. Wie war das damals? Was ist da zu sehen auf dem Bild? Was ist da passiert, wo du mit deinen Eltern zu sehen bist? Oder wo deine Schulzeit begann? Und wer ist denn da im Kinderwagen bei deiner Einschulung? Ist das deine Schwester, also die Tante von der Anna? Und so, dieses Album ist für die Anna ganz kostbar. Und da schauen wir ab und zu mal rein gemeinsam, um die eigene Lebensgeschichte zu verstehen. Und zwar die Vorgeschichte zu dem, was wir jetzt sind und heute sind. Dass wir in dieser Geschichte stehen. Und dass die Geschichte nicht mit diesem Fotoalbum in Schwarz-Weiß und die ersten bunten Bilder sind auch schon drin, endet, sondern heute weitergeht und auch in die Zukunft geht mit der nächsten Generation. Im Leben einer Familie passiert das ja und auch im Leben einer Gemeinde. Ich hatte das ja bereits an anderen Gelegenheiten schon zitiert. Wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Und wie geht das? Indem man seine Geschichte kennt. Zum Beispiel so, mit diesem Cartoon kann man das auch erkennen. Ja? Und hier der Gründer unseres Gemeindewerks. Und das Kind rechts unten fragt, und wer ist der mit dem Bart? Interessant, wie Kinder die Welt sehen können. Ich glaube, die sind schlauer, als man denkt. Worauf schauen wir eigentlich, wenn wir uns im Rahmen von Gemeinde und auch eines Gemeindebundes bewegen? Schauen wir auf bestimmte Persönlichkeiten Gründer, Führer, Leiter, die starken Leute? Oder schauen wir auf Christus? Schauen wir auf den mit dem Bart? Der ist ja eine historische Größe vielleicht in dieser Tradition. Oder schauen wir auf den Größten, der klein daneben hängt? Jesus Christus, unser Herr. Frage der Verhältnisse. Und manches Bild täuscht ja auf den ersten Blick. Ja? Die größten Verhältnisse sind ja offensichtlich, aber der, auf den es wirklich ankommt, der lässt sich nicht in Bildern fassen. Das funktioniert nicht. Der ist nämlich der Größte. Es geht um den Gott, der da war und der da ist und der sein wird. Jahweh, der im brennenden Dornbusch dem Mose begegnet, der durch die Propheten verkündigt wird und in Jesus Christus uns offenbart wird. Ein Gott der Geschichte, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, der in die nächste Generation mitgeht mit seinen Menschen. Und Kinder stellen ja Fragen und entdecken so die Welt, das müssen sie auch. Und sie entdecken ja auch die Welt des Glaubens. Und Eltern geben Antworten. Und die Kinder merken sehr genau, ob diese Antworten ehrlich sind. Die beobachten uns nämlich ganz genau. Ich merke das daheim, wenn so Fragen aufkommen und ich verlegen bin um Antworten oder eine Antwort gebe, das wird genau geprüft, ob das stimmt. In Glaubensfragen kommt es darauf an, wenn wir als Eltern oder die nächste Generation Antworten geben, dass wir auf Gott sehen und hören und warten, um nicht von irgendeinem Gründer eines Gemeindewerks zu sprechen, sondern auf den dreieinigen Gott zu weisen. Der Cartoon zeigt ja, Kinder sind schlauer, als man denkt. Schauen wir uns nochmal einen weiteren Bibeltext an. Wenn eure Kinder später fragen, was christlicher Glaube, Leben und Bekenntnis ausmacht, müssen wir Antworten geben können. Antworten, die unseren eigenen Glauben durchdrungen haben. Wo ich sagen kann, ich weiß, woran ich glaube und was fest besteht oder wer mein Herr ist. Darauf kommt es an. Oder ein Klassiker bei Begräbnissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da müsste man ja weiter sagen, auch weil Christus lebt, so lebe auch ich mit ihm. Das ist die Dimension des ewigen Lebens. Und hier, auch in dem Zusammenhang, da setzt der Text nämlich fort, wenn eure Kinder später fragen, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr vom Herrn, eurem Gott, bekommen habt, dann gebt ihnen etwas zur Antwort. Haben wir Antworten? Ich glaube ja. Und die Antwort, die bei den Juden im Volk Israel gegeben wird und die wir auch übertragen können, die lautet dann, als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen, doch der Herr befreite uns mit seinem starken Arm. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er durch seine staunenerregenden Wundertaten Verderben über den Pharao und seine Familie und über alle Ägypter brachte. Uns aber hat er uns aus Ägypten herausgeführt und hierher gebracht, um uns das Land zu geben, das er unseren Vorfahren versprochen hatte. Er hat uns befohlen, ihn, unseren Gott, ernst zu nehmen und alle diese Gebote zu befolgen, damit es uns gut geht und er uns am Leben erhalten kann, wie das tatsächlich heute der Fall ist. Unser Tun findet beim Herrn Anerkennung, wenn wir alles genau befolgen, was er, unser Gott, uns befohlen hat. Das ist die Antwort, die im Rahmen Israels gegeben wird. Und das Starke daran, finde ich, ist der Schluss, die Verheißung, dass Gott sich als Herr der Geschichte erweist, der seine Menschen befreit, bis heute aus unseren Bindungen. Dass er einlädt, dass wir Gott ernst nehmen, seine Gebote befolgen, mit der Verheißung, darin liegt ein wahres, erfülltes Leben. Und dass Gott sich freut, wenn wir ihn loben. Und ich möchte mit euch abschließend Gott loben, mit Psalm 148 und bitte euch dazu aufzustehen. Wir machen das mal so, wir lesen den mal im Wechsel, das ist Psalm 148 nach der Basisbibel. Ihr müsst bei der zweiten Folie ein bisschen aufpassen, da fängt die erste Gruppe auch wieder an. Ja? Wir machen es mal so, die erste Gruppe spricht hier unten, die zweite da oben. Ja? Halleluja, vom Himmel her lobt den Herrn, lobt ihn in himmlischen Höhen, lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn alle seine Heere, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle funkelnden Sterne, lobt ihn ihr himmlischen Räume und ihr Ozeane über dem Himmel. Sie sollen den Namen des Herrn loben, Denn sein Befehl rief sie ins Dasein. Er stellte sie dauerhaft an ihren Platz. Er gab den Gestirnen eine feste Ordnung. Ihre vorbestimmte Bahn verlassen sie nicht. Von der Erde her lobt den Herrn, ihr Seeungeheuer und Fluten der Urzeit, Blitz und Hagel, Schnee und Nebeldunst, ihr Stürme, die seinen Befehl ausführen. Lobt ihn, ihr Berge und alle Hügel, ihr Obstbäume und Zedernwälder, ihr Raubtiere und alles Vieh, ihr Kriechtiere und die gefiederten Vögel. Lobt ihn, ihr Könige der Welt und alle Völker, ihr Herrscher und alle Richter dieser Welt, ihr jungen Männer und auch ihr jungen Frauen, ihr alten und jungen Leute miteinander. Sie sollen den Namen des Herrn loben, denn hoch über allem steht sein Name. Sein Glanz überstrahlt Erde und Himmel, und seinem Volk hat er Macht verliehen. Ist das nicht ein wundervoller Lobgesang für alle seine Frommen, für die Israeliten? Sie sind doch das Volk, das ihm nahe steht. Alle miteinander. Halleluja. Amen.